SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Gerhard Leitner. Endlich wollen sich Bund und Länder auf einheitliche Regeln bei der Corona-Bekämpfung einigen. Nach einem Jahr Pandemie ist das längst überfällig, trotz der Befindlichkeiten der Länder. Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes gelobt. Er kündigte auch an, dass der Bund und die Länder einheitliche Regelungen zu den Ausgangsbeschränkungen planen. Aus Berlin Isabel Reifenrath.
Es sei klug und richtig, so Scholz, dass Bund und Länder jetzt gemeinsam agieren und die notwendigen Maßnahmen vorbereiten. Es gebe ein zu großes Durcheinander durch die unterschiedlichen Regelungen der Länder. Wie Regierungssprecherin Demmer bestätigte, soll das geänderte Infektionsschutzgesetz die Einhaltung der vereinbarten Notbremse regeln. Bei einem Inzidenzwert über 100 müssen Lockerungen der Corona-Maßnahmen demnach rückgängig gemacht werden. Laut Scholz soll auch genauer bestimmt werden, ab wie viel Uhr abends Ausgangsbeschränkungen gelten müssen. Er sagte, das sei ein notwendiger, richtiger Schritt, auch um gerichtliche Überprüfungen künftig an dieses Gesetz zu knüpfen. Ab einer Inzidenz von 200 sollen die Schulen außerdem in den Distanzunterricht gehen. Bereits am Dienstag soll sich das Bundeskabinett mit dem neuen Infektionsschutzgesetz befassen. Die geplante Bund-Länder-Konferenz wird deshalb in der kommenden Woche nicht stattfinden.
Finanzminister Scholz fordert auch eine gesetzliche Corona-Testpflicht in Unternehmen. Das ist eine Maßnahme, die auch der Freiburger Medizinstatistiker Gerd Antes für extrem sinnvoll hält.
Einmal muss man endlich ran an das Erkennen, wo es passiert. Und da ist gegenwärtig, ich vermeide das Wort Skandal, das Geschehen in den Betrieben. Und ich kann Ihnen Beispiele nennen, da fällt Ihnen nichts Höfliches mehr zu ein. Versuchen Sie mal rauszukriegen, wie viele Infektionen das bei VW in Wolfsburg im letzten Jahr gab. Die Zahlen gibt es nicht. Stattdessen foltern und martern wir Kitas und Schulen und arbeiten uns daran ab. Aber die einfachen Sachen, die haben Betriebsärzte, das wäre alles sofort machbar, morgen. Auch das Testen, dass es keine verpflichtende Testung in den Firmen gibt, das ist eigentlich gegenwärtig das größte Übel. Und das kriegen Sie genau mit diesen Inzidenzzahlen nicht in den Griff.
Also einmal mehr gilt Testen, Testen, Testen. Das ist neben Impfen und Hygieneregeln das Gebot der Stunde. Aber Wirtschaftsminister Altmaier hält nichts von einer gesetzlichen Testpflicht in Unternehmen, wie von Olaf Scholz gefordert. Es sei erstaunlich, wie viel bereits erreicht worden sei in den Betrieben, so der CDU-Politiker. Wie in Berlin darüber diskutiert wird, fasst Martin Polanski zusammen.
Nach Angaben von SPD-Arbeitsminister Heil kann eine verbindliche Regelung schnell umgesetzt werden. Die Bundesregierung werde darüber schon bald eine Entscheidung treffen. Die Vorsitzende der Linken, Wissler, wirft Altmaier vor, wertvolle Zeit im Kampf gegen die Pandemie zu vergeuden. Nach einer repräsentativen Befragung der Bundesregierung geben aktuell 61% der Beschäftigten an, dass ihr Betrieb Corona-Tests anbietet. Weiteren 10% wurde dies in Aussicht gestellt. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine parallel durchgeführte Unternehmensbefragung. Die aktuelle Testquote liegt damit unter der Vorgabe der Bundesregierung, nach der 90% aller Unternehmen mindestens einen Test pro Woche anbieten sollen. Die Wirtschaft lehnt eine Testpflicht ab, um zusätzliche Bürokratie zu vermeiden. Außerdem gibt es Forderungen, durch die Wirtschaftskrise angeschlagene Unternehmen bei der Anschaffung der Tests finanziell zu unterstützen. Nach Angaben Altmaiers können Betriebe, die Überbrückungshilfe 3 beziehen, auch Kosten für Corona-Tests geltend machen.
Seit dieser Woche dürfen auch Hausärzte gegen Corona impfen. Das scheint gut anzulaufen und prinzipiell fordert die Allgemeinmedizinerin Nicola Bulinger-Göpfert, sie ist Hausärztin in Pforzheim und im Vorstand des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg, sie fordert eine Rückführung der Corona-Impfungen von den Testzentren in die Hausarztpraxen.
Wir haben in Baden-Württemberg 4.500 Hausarztpraxen und etwas über 6.000 Facharztpraxen. Das ist ein Rechenbeispiel. Wenn jede Praxis nur 20 Impfungen am Tag macht, schaffen wir am Tag 100.000 Impfungen in Baden-Württemberg im ambulanten Sektor. Da brauchen wir keine Impfzentren mehr. Ich würde mir ja wünschen, wir wären Weltmeister im Impfen. Wir sind aber, wie es aussieht, eher Weltmeister in der Bürokratie im Augenblick. Jeder Impfling bringt in so ein Impfzentrum mal mindestens 5 Zettel mit, also Aufklärungsbogen, Anamnesebogen. Er kommt eine Impfbescheinigung ein, den Impfpass dann nochmal beklebt und dann gibt es noch sowas wie einen Laufzettel. Da wird genau vermerkt, wann ist der Impfling eingetroffen, wann verlässt er die Halle wieder. Und da sind wir natürlich in unseren Praxen deutlich schlanker in der Bürokratie. Ich kenne ja meine Patienten und Patientinnen. Ich weiß ja, was die für Medikamente einnehmen. Da brauche ich keinen Anamnesebogen für. Das habe ich in meiner Kartei.
In Dresden laufen die Vorbereitungen für den AfD-Parteitag am Wochenende. Die Partei sieht keine Notwendigkeit für eine Online-Veranstaltung und so wird das Treffen als Präsenzparteitag veranstaltet. Im Mittelpunkt stehen einmal mehr Personalfragen, wie Reporter Kilian Pfeffer berichtet.
Es geht um die Frage, ob auf diesem Parteitag Spitzenkandidaten für den Bundestagswahlkampf aufgestellt werden. Und wenn ja, wer? Für den Fall der Fälle rechnet sich Tino Chrupalla gute Chancen aus.
Ich bin mit einem sehr großen Votum in Sachsen Spitzenkandidat geworden, bin Bundesvorsitzender, also wenn die Partei das wünscht, stehe ich natürlich zur Verfügung.
Chrupalla, so hört man es immer wieder, ist als Kandidat der Ostverbände gesetzt. Aber er kann nicht der alleinige Kandidat sein, findet Jörg Meuthen, der andere Parteichef der AfD.
Ich halte es beim Spitzenkandidaten-Duo, und ich gehe jetzt mal von einem Duo aus, für ganz elementar, dass alle Strömungen der Partei sich darin wiederfinden. Dass wir also so breit aufgestellt sind, dass alle Parteimitglieder sich davon mitgenommen fühlen.
Das bedeutet, kein zweiter Kandidat aus dem sozialpatriotischen ehemaligen Flügellager. Damit könnte es für Fraktionschefin Alice Weidel eng werden. Denn das Meuthenlager sieht sie inzwischen beim ehemaligen Flügel. Weidel will erst am Samstagvormittag bekannt geben, ob sie kandidiert. Der Machtkampf zwischen den Strömungen in der AfD überlagert wieder einmal alles. Dabei wollte man doch so gern über Inhalte, nämlich das Bundestagswahlprogramm reden. Doch das, so hört man aus der Partei, interessiert gerade eigentlich keinen.
Fokus Südwest.
Die Anwohner stehen immer noch unter dem Eindruck des verheerenden Brandes in Villingen-Schwenningen. Ein Mehrfamilienhaus stand in Flammen, das Feuer griff auf ein angrenzendes Gebäude über. Die Bewohner waren zum Teil eingeschlossen. SWR-Reporter Torben Langwald fasst zusammen.
Es müssen erschreckende Szenen heute Morgen am Rande der Schwenninger Innenstadt gewesen sein. Meterhohe Flammen an zwei Wohnhäusern. Manfred Hug wohnt in unmittelbarer Nähe, ihn reißt es aus dem Schlaf.
Ich habe Schreie gehört in der Nacht um 2 Uhr und bin dann aufgewacht und habe gesehen, dass die Flammen jetzt zum Dach rausgeworfen. Ne?
Wie gefährlich und ernst die Lage war, macht Polizeisprecher Marcel Ferraro deutlich.
Beim brennenden Haus war es so, dass die Personen die normalen Fluchtwege nicht mehr nutzen konnten und das Gebäude über die Fenster im ersten und zweiten OG verlassen mussten. Die Personen mussten teilweise zum Fenster springen.
14 Menschen werden insgesamt verletzt, 4 davon schwer. Auch Roland Weber hat zum Teil die Menschen aus dem Wohnhaus springen sehen. Er ist ebenfalls direkter Nachbar, bekam das Geschehen damit aus nächster Nähe mit.
Wie wir um 2 Uhr morgens aus dem Fenster geschaut haben, hat das Haus bereits lichterloh gebrannt. Also die Flammen sind wirklich weit übers Haus hinausgeschlagen.
Inzwischen ist das Feuer weitgehend gelöscht. Warum es zu dem Brand gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere 100.000 €.
In der Vorder- und Südpfalz warten noch immer einige Schulen auf die Lieferung der Corona-Schnelltests. Ab Montag sollen sich alle Schülerinnen und Schüler selbst auf eine Corona-Infektion testen können. Nach einer SWR-Recherche warteten heute unter anderem noch Schulen im südpfälzischen Wörth, aber auch in Frankenthal auf die Lieferung. Mehr von SWR-Reporterin Ulrike Brandt.
Eine Schulleiterin aus Frankenthal sagte, die Lieferung sei angekündigt und treffe hoffentlich bis Samstag ein. Sie kritisierte, dass sie noch nicht weiß, wie viele Tests ihre Schule überhaupt bekommt. Besser planen kann eine Schule im südpfälzischen Rheinzabern. Dort sind nach Angaben des Schulleiters die Schnelltests am Mittwoch angekommen. Nach Angaben der zuständigen Landesbehörde sollen alle Schulen bis heute beliefert werden. Die Lehrergewerkschaft GEW kritisierte, dass die ab Montag geplanten Selbsttests unter Aufsicht der Lehrer stattfinden sollen. In Frankenthal haben Lehrerinnen und Lehrer nach eigenen Angaben Sorgen vor einer Ansteckung geäußert. Die Schule hat daraufhin in Eigeninitiative weitere Schutzkleidung besorgt.
Und dann war da noch
der starke Mann hinter der Queen. Heute ist Prinz Philipp, der Ehemann der britischen Königin Elisabeth II., im Alter von 99 Jahren gestorben. Premierminister Boris Johnson sprach in einer ersten Reaktion von großer Trauer. Mehr von London-Korrespondentin Imke Köhler.
In einer kurzen Kondolenzrede vor der Tür von 10 Downing Street würdigte der Premier Prinz Philipp, der die Zuneigung ganzer Generationen in Großbritannien und im Commonwealth gewonnen habe. Noch mehr und vor allem, sagte Johnson, sei Philipp aber der unerschütterliche Rückhalt der Queen gewesen. Das betonen auch die Königshausexperten, dass der Prinzgemahl nach einigen Schwierigkeiten seine Rolle gefunden habe und eine nicht zu überschätzende Stütze für die Königin gewesen sei. Prinz Philipp ist nach Angaben des Buckingham-Palastes heute Morgen friedlich eingeschlafen. Er war erst Mitte März nach einem 4-wöchigen Krankenhausaufenthalt wieder nach Windsor zurückgekehrt. Im Juni wäre Philipp 100 Jahre alt geworden. Mit Elisabeth II. War er über 73 Jahre verheiratet. Kein anderer Prinzgemahl hat so lange für das Land im Dienst gestanden wie Philipp. Der Union Jack über dem Buckingham Palace weht nun auf Halbmast. Vor Schloss Windsor werden Blumen niedergelegt.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.